Hallo Albert.
Hallo Jan.
Große Neuigkeiten in eigener Sache. Der Pudel und der Kern wird als gemeinsames Buch von uns erscheinen am 15. Oktober 2024. Was ist das für ein Buch, Albert?
Wie der Untertitel sagt, eine Philosophie für den Alltag und ein gutes Leben. Wir haben uns bemüht, in 13 Kapiteln die wesentlichen Aspekte des gelingenden Lebens auf den Punkt zu bringen, wie etwa Authentizität, Gelassenheit, Persönlichkeitsentwicklung und andere.
Die großen Fragen des Lebens also zu beantworten, mit Hilfe von guten alten Bekannten wie Sokrates, Marc Aurel, Seneca, Konfuzius. Und jetzt das Beste, ihr könnt dieses Buch jetzt schon vorbestellen, ab sofort über den Link, den ihr in den Shownotes findet. Unser Partner Autorenwelt hat eine Signieraktion dazu ins Leben gerufen. Das heißt, dort könnt ihr eingeben, für wen wir das Buch signieren sollen, für eure Oma, Schwester, Kinder oder eben auch für euch selbst. Dann signieren wir das für euch, personalisieren das und die Autorenwelt schickt es dann über unseren Verlag an euch am 15.10. zu. Danke fürs Zuhören und viel Spaß weiterhin mit dem Podcast.
Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel
und der Kern. Hallo zusammen bei der Pudel und der Kern, liebe Freundinnen und Freunde der philosophischen Lebenskunst und des Perspektivwechsels. Hallo Albert.
Hallo Jan.
Perspektivwechsel ist nämlich heute unser Thema und ich finde, das ist eine der zentralen Fähigkeiten. Wenn man die beherrscht, dann steht man eben nicht vor dem Wald und sieht nur Bäume, sondern dann hat man die Fähigkeit, auf ein Problem auch mal anders drauf zu schauen. Nicht zu denken, so wie ich es immer gemacht habe, so lässt sich dieses Problem garantiert auch lösen. Oder wenn ich so durchs Leben gehe, wie ich es bisher gemacht habe, dann wird es schon auch weiterhin alles irgendwie funktionieren. Ich glaube, es ist wirklich sehr wertvoll, wenn man immer im Hinterkopf hat, vielleicht lohnt es sich, dass ich mal die Perspektive wechsle, dass ich mal mit einem ganz anderen Blick auf was drauf schaue, vielleicht ja auch bewusst diesen Blick mit jemand anderem verbinde, also jemand, den ich cool finde oder dem ich eine höhere Problemlösungskompetenz zutraue als mir. Und ein schönes Beispiel dafür war ja auch, als wir uns mehr oder weniger kennengelernt haben, wo ich gerade so über meine berufliche Situation nachgedacht habe und da eben sehr viel mit unterschiedlichen Leuten drüber gesprochen habe. Da war jeder Beitrag wertvoll, aber ich kam halt vorher eher so auf Berater, Investoren und Rechtsanwälte, deren Meinung ich mir angehört habe. Aber so richtig den Durchbruch hast dann du auch als Philosoph gebracht. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, dass es wirklich unterschiedliche Blickwinkel braucht mit unterschiedlicher Perspektive. Und das haben doch auch schon die antiken Philosophen erkannt, oder?
Ja, und auch identifiziert als ein zentrales Thema des gelingenden Lebens. Also nicht umsonst ist das Motto meines ersten Buches, lautet ein Zitat von Konfuzius, der Weise versteht, Unglück in Glück zu verwandeln. Und das hat viel mit unserem Denken zu tun, ganz nah daran. An diesem Zitat steht ein Zitat, was sich bei Buddha findet, aber auch, glaube ich, beim anderen Philosophen, weiß ich aber nicht mehr genau wie, aus einem anderen Kulturkreis. Du wirst zu dem, was im Denken herrscht. Also unser Denken beeinflusst wirklich unsere Gefühle, unser Sein, unser Wohlbefinden oder auch unser Trübsal. Und der Dalai Lama, um den Bogen in die Gegenwart zu schlagen, der hat sehr häufig in seinen Büchern immer wieder auf den Perspektivwechsel hingewiesen. Er sagte mal, die Fähigkeit, die Perspektive zu ändern, die kann für uns eines der wirksamsten Instrumente sein, um mit den Problemen des täglichen Lebens fertig zu werden. Oder an anderer Stelle sagte er einmal, dass unser augenblickliches Glück überwiegend durch unsere Sichtweise bestimmt wird. Und diesen Gedanken finden wir in allen Weisheitslehren der Antike an prominenter Stelle. Also mit unserem Denken beeinflussen wir ganz maßgeblich unsere Gefühle und haben es da über unser Denken, über unsere Haltung, unsere Einstellung auf die Dinge, haben es in der Hand, dafür zu sorgen, dass wir ein gutes Gefühl im Leben bekommen.
Und ist dann aber dieser Perspektivwechsel, jetzt fange ich mal mit einer kritischen Frage oder steige ich mit der kritischen Frage ein, das könnte man ja auch so ein bisschen umdeuten als: Du redest dir da Sachen schön oder du reframest das. Das ist, glaube ich, so ein psychologischer Begriff, ja, dass du eben, egal wie die Situation ist, du suchst dir den kleinen Aspekt, der halt positiv ist und darauf konzentrierst du dich. Kann man gut finden, kann man aber auch sagen, ja, da redet sich jemand was schön.
Dieser philosophische Aspekt ist sehr stark zu unterscheiden von bloßer Autosuggestion. Also die Philosophen dachten dann immer, Perspektive wechseln, das heißt, wir haben immer noch die Sache im Blick und wir haben immer noch die Wahrheit im Auge. Wir wollen also uns nicht eine andere Brille aufsetzen, eine rosa-rote, und dann erscheint uns das einfach anders, sondern die lassen wir weg, sondern wir ändern einfach unseren Standpunkt und versuchen, eine andere Wahrheit, die in dem Faktum, in dem Gegenstand, den wir da betrachten, liegt, herauszubekommen. Also nicht, wir machen uns nichts vor, sondern wir erwägen alle Aspekte eines Phänomens, eines Geschehnisses oder einer Sache und versuchen dann, die positiven Dinge daraus zu ziehen. Aber die müssen wahr sein, die müssen begründet sein, so, oder plausibel, lassen wir das große Wort Wahrheit weg, so müssen überzeugend sein. Also es geht nicht darum, sich etwas einzubilden, sondern eine Sache so lange zu betrachten, bis man die positiven Aspekte davon erkennt und darauf zu fokussieren. Also es gibt ein schönes Beispiel für diese Perspektivwechsel bei Plutarch, einem griechischen Philosophen aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Der sagte also, hat ja viel mit Vergleichen zu tun. Ne? Man vergleicht sich immer und dann ist man entweder unglücklich oder glücklich, je nachdem, mit wem man sich vergleicht. Und er sagte einmal, also man sollte nicht nur immer auf denjenigen schauen, der da in einer Sänfte getragen wird, sondern man sollte seinen Blick mal ein bisschen runternehmen und auf die gucken, die Sänfte tragen, wenn man sich vergleicht. Also hier sehen wir, beides ist wahr. Also man macht sich da nichts vor. Es gibt tatsächlich welche, die müssen die Sänfte tragen und denen geht es vielleicht nicht so gut wie einen, der da oben sitzt. Also wir müssen eine Philosophie betreiben, also die Perspektivwechsel mit einer Einsicht, also die muss von Einsicht getragen werden, von einem Erkenntnisinteresse. Wir dürfen uns da nichts vormachen, sondern wir müssen einfach die verschiedenen Aspekte einer Sache erkennen.
Ich verstehe das Thema ja auch so, dass man sich zur Gewohnheit macht, egal vor welchem Thema man steht, und es muss jetzt gar nicht irgendwie ein persönliches Problem oder eine kritische Situation sein, sondern dass man eben auch immer noch mal nicht nur seinen eingeschlagenen oder eingefahrenen Weg geht und seine eingefahrene Perspektive, seinen verengten Tunnelblick auf etwas richtet, sondern dass man von vornherein darüber nachdenkt, wie könnte denn der und der das jetzt sehen? Also wenn ich mich entscheide, kaufe ich mir ein Haus, dann soll ich wahrscheinlich einerseits darüber nachdenken, was sagt jetzt vielleicht mein Finanzberater dazu, aber vielleicht auch zu fragen, was würde Diogenes von Sinope dazu sagen, wenn sich da jetzt jemand ein Haus kauft eben. Ne? Und ich glaube, darum geht es ja auch, so bewusst zurückzutreten oder mal rauszuzoomen, und dann wird eben mein kleines individuelles Thema gerade ganz klein und es gibt da eine ganz andere Perspektive drauf.
Ja, wir müssen erst einmal Distanz zu uns selbst schaffen und Distanz zu der Situation. Das ist immer sehr hilfreich. Und man hat sogar wissenschaftliche Untersuchungen darüber gemacht, dass Menschen, die das gut können, eigentlich ein zufriedeneres Leben führen. Wir müssen uns aus der Befindlichkeit, der emotionalen Befindlichkeit einer Situation raus. Und das ist schon ein Perspektivwechsel. Wir gucken nicht von innen drauf, sondern wir gucken von außen, von oben darauf. Und was du gesagt hast, gerade im Zwischen menschlichen Bereich ist der Perspektivwechsel unglaublich wichtig, wenn wir verstehen wollen, wenn wir zugewandt auf jemanden zugehen wollen, wenn wir Resonanzen aufbauen, heißt das immer, dass wir auch den Blick des anderen versuchen zu verstehen oder einzunehmen sogar. Und insbesondere auch auf uns, wie sieht der uns denn, weil uns das sehr viel über uns selbst sagen kann. Also im zwischenmenschlichen Bereich ist es ganz wichtig. Ich kann gar keinen Menschen verstehen, wenn ich mich nicht in seine Welt hineinfühle. Und je besser ich das kann, desto tiefer ist das Verständnis. Das kann ich ihm dann wieder zum Ausdruck bringen und das kann zur Nähe führen. Er fühlt sich verstanden und er macht vielleicht auch das Gleiche, indem er sich in mich hineinfühlt.
Also das heißt, Empathie ist dann wahrscheinlich auch eine wichtige Voraussetzung für den Perspektivwechsel, weil ich ja erstmal mich da hineinversetzen muss. Ich fand jetzt den Begriff Distanz zu sich selbst schaffen sehr spannend. Was genau stelle ich mir darunter vor?
Ja, dass man alles das, was man so denkt, fühlt und tut, in welchen Verhältnissen man lebt, dass man regelmäßig in Frage stellt oder so fragen, ist das gut? Tut mir das noch gut? Oder sollte ich vielleicht da etwas ändern? Also ich habe jahrelang Tagebuch geschrieben, eigentlich bis zum heutigen Tag, aber früher jeden Tag und Tausende von Seiten, habe nie mehr wieder reingeguckt. Im Grunde war das jedes Mal, wenn ich den Stift angesetzt habe, Perspektivwechsel. Ich bin aus der Befindlichkeit rausgekommen und bin eine Etage höher gegangen und auf mich drauf geguckt. Von außen, von draußen. habe mich selbst befragt, wer bin ich oder was tue ich, wie fühlst du dich, wenn du dich schlecht fühlst, warum fühlst du dich schlecht, wenn du dich gut fühlst, warum fühlst du dich gut. Diese Unterhaltung mit sich selbst ist ja schon Perspektive, denn da spricht einer mit einem selbst, also da sind schon zwei da, die miteinander kommunizieren und die müssen nicht identisch sein. Desto mehr ich mich selbst und meine Anschauung, dem, was ich tue, in Frage stelle, oder hinterfragen, man muss sich ja nicht selbst eine Unsicherheit einreden, aber sagen wir mal, kritisch hinterfragen, desto innerlich reicher werde ich. Ich habe sehr vieles in diesem Tagebuchschreiben von mir selbst erkannt und entdeckt und vom Menschsein als solchen, vom guten Leben wie auch vom verfehlten Leben.
Wenn ich bewusst die Perspektive von anderen einhole, dann ist es doch auch ein Perspektivwechsel. Wenn ich eben mal Freunde frage, hier, wie schaust denn du jetzt auf dieses Thema, was ich da habe drauf. Und auch da geht es doch dann darum, möglichst jemanden zu suchen, der vielleicht nicht so ein Mini-Me von mir ist, sondern jemand, der möglichst weit eine ganz andere Perspektive einbringen kann, möglichst weit weg von mir gedanklich ist.
Ich freue mich immer, wenn ich auf einen Menschen treffe, der entweder aus einer ganz anderen Kultur kommt oder aus einer ganz anderen Vorstellungswelt und der ganz anders eingestellt ist. Wenn ich eine menschliche Basis da habe, manchmal ist man dann so verschieden, dass man da irgendwie keinen Draht zueinander bekommt, das meine ich jetzt nicht. Aber das Fremdartige hat mich immer gereizt, mich da hinein zu versetzen und aus dieser Perspektive auf mich drauf zu gucken oder auf das Leben zu gucken, wie die anderen Menschen eben, welche Auffassung die vom Leben haben oder vom guten Leben oder vom misslingenden Leben auch. Ich war ja mal ein Jahr durch Südamerika gereist, war furchtbar interessant, sich etwas tiefer in ganz andere Kulturkreise zu begeben. Und in der Tat hat sich dadurch mein Blick auf mich selbst, auf meine Lebenswelt deutlich geändert.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dieses Thema Offenheit, sich eine Offenheit zu bewahren, weil wir laufen ja sehr schnell Gefahr zu denken, okay, jetzt habe ich es verstanden, so macht man es, so löse ich ab jetzt die Probleme. Aber das ist ja auch nur eine Momentaufnahme und deswegen muss ich offen bleiben, einerseits dafür, Dinge anders zu machen, aber auch offen dafür sein, dass andere vielleicht recht haben und dass andere vielleicht sogar besser wissen, wie es geht oder zumindest auch andere Lösungen kennen. Und das, finde ich, ist eine Grundhaltung, die den Perspektivwechsel erst ermöglicht, aber die auch insgesamt halt für einen besonders hohen Zugewinn an Lebensglück verspricht eben.
Man lernt dadurch. Das Wesen der Philosophie überhaupt ist, Distanz zu schaffen. Und ich sage auch gerne, der Stand der Frage. Und der Stand der Frage ist immer diese Offenheit und dieses Infragestellen auch der eigenen Perspektive und sagen, es zulassen. Was denken andere? Wie sehen andere das? Also das ist gerade das Reizvolle an der Philosophie. Platon nannte einmal die Philosophen, die sind etwas verrückt. Die rücken aus der Reihe des Gewohnten raus, des Selbstverständlichen, der Masse und denken anders und denken, lösen jede Selbstverständlichkeit auf, diese Selbstverständlichkeiten. Was nehmen wir nicht alle für selbstverständlich? Die einfach mal aufbrechen. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass das so und so ist. So Grundwahrheiten, über die man im normalen Gespräch immer so hinweggeht, man ist sich völlig einig darüber. Und Philosophie ist, das alles zu hinterfragen. Und das heißt eigentlich im Grunde immer die Dinge mal rumdrehen oder anders betrachten. Und das fand ich immer sehr spannend. Das hat mich eigentlich im Laufe der Zeit immer mehr bereichert, wie man die Dinge noch sehen kann.
Eine Strategie könnte ja auch sein, einfach die Dinge nicht nur anders zu denken, sondern auch ganz bewusst anders zu machen, um mal zu erfahren, wie ist es denn, wenn ich mein Auto mal für 2 Monate stehen lasse und dann aber auch die Getränkekisten mit dem Fahrradanhänger holen muss oder also was dann halt alles so dranhängt. Aber bewusst zu sagen, okay, wenn alle, und ich weiß, jetzt kommt möglicherweise gleich das Diogenes-Zitat, dass er bewusst durch den Ausgang ins Theater geht, aber diese Diogenes-Haltung einfach mal einzunehmen in möglichst vielen Lebensbereichen.
Finde ich ein sehr wichtiger Aspekt, den du da benennst. Perspektivwechsel ist nicht nur eine intellektuelle Sache mit unseren Vorstellungen. Damit hat es sehr viel zu tun. Aber es gibt auch einen habituellen Perspektivwechsel, mal etwas anders machen. Denn manches erfahren wir nicht nur im Geiste, sondern wir müssen es erst tun, damit wir wissen, wie man so schön sagt, wie es sich anfühlt. Und da sich immer wieder mal auszuprobieren, muss ja nicht jeden Tag ein anderer werden. Mhm. Ne? Aber hin und wieder mal sagen, jetzt versuche ich es mal mit Malen oder jetzt versuche ich es mal mit Fahrradfahren, anstatt immer wieder zu wandern oder mal eine andere Sportart oder mal eine andere Kunstart oder ich interessiere mich jetzt mal fürs Theater oder fürs Kino. Und während man vorher vielleicht jahrelang in das eine oder das andere nur reingegangen ist. Also vieles Perspektivwechsel findet also auch auf der körperlichen Ebene oder kann auf der körperlichen Ebene stattfinden, indem man sich etwa ausprobiert, sich mit seinem ganzen Körper, mit seiner ganzen Leiblichkeit in andere Situationen, in andere Prozesse einbegibt, etwas anderes tut und sich fragt, ja, wie fühlt sich das denn jetzt nun an?
Aber würdest du denn sagen, dass dafür so eine Grundhaltung notwendig ist oder reicht es aus, wenn man eben so eine Art Korrektiv einführt und dann eben 2-3 Mal die Woche Dinge nochmal anders durchdenkt? Oder glaubst du, man muss für den Perspektivwechsel wirklich so ein komplett open-minded Mensch werden, der alles hinterfragt?
Nein, das muss nicht sein. Man kann es auch übertreiben. Man kann sich dann auch eine gewisse grundsätzliches Selbstvertrauen und seine, kann man sich damit entziehen. Also man sollte das auch maßvoll vollbringen. Aber es ist ein anderer wichtiger Aspekt da. Die Perspektivwechsel, das kann entweder ein Hin und Her, ein beliebiges Hin und Her sein, orientierungslos. Oder es kann gezielt ein Versuch sein, sich zu bereichern, seine Erfahrungen zu vergrößern. Und das setzt voraus, dass du schon in gewissem Maße in dir selbst ruhst, dass du dich gefunden hast, dass du einen Standpunkt hast, dass du spielen kannst mit dem Leben. Denn häufig, wenn das nicht der Fall ist, dann hängst du immer an einer Perspektive und es fällt dir nicht leicht, davon loszulassen. Oder du lässt nicht wirklich davon los oder experimentierst dann nur einmal. Nur der wirklich in sich ruht und fest in sich eine Stabilität hat, der kann mal hier in die andere Richtung denken, der kann damit spielen, der kann sich auch lösen von bestimmten Vorstellungen und Gedanken. Das ist sehr wichtig, dass man diese Voraussetzung nicht vergisst.
Ja, plus die Unvoreingenommenheit, die ich eben brauche, ne? Weil da fällt mir der schöne Spruch ein, den ich zwar keinem Philosophen zuordnen kann, aber den finde ich genial in dem Zusammenhang. Was will der Blinde mit einer Laterne? Also das ist dann ja so, auch wenn sie wenn es ein bisschen wertend ist, aber derjenige, der von vornherein nicht glaubt, dass die andere Perspektive genauso valide sein kann wie seine eigene, dem nützt der ganze Perspektivwechsel oder eben die mitgebrachte Laterne nichts, wenn er die Augen nicht aufmacht.
Vielleicht, wenn ich das noch ein bisschen unterstütze mit einem philosophischen Gedanken, diese Offenheit, die entsteht, wenn du dieses Erkenne dich selbst ernst nimmst, erkenne dich in deiner Beschränktheit, deines Blickes, deiner Vorstellungen und deines Verstandes. Wenn das sehr stark bewusst ist, ist automatisch damit verbunden eine gewisse Offenheit für andere Argumente, die dich vielleicht weiterbringen können. Auf den Punkt hat das eben derjenige Philosoph gebracht, der auch dieses Erkenne dich selbst in das Zentrum seines Denkens gebracht hat, Sokrates. Und welche Einstellung hatte er in dieser Hinsicht? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Mhm. Das heißt, er war nach allen Seiten hin stets neugierig, weil er eben nach Wissen strebte und von sich meinte, mein Wissen, das sei noch unvollständig, sei nicht. Also Demut, Bescheidenheit gehört dazu, um diese Offenheit, um diese Neugier sich zu bewahren. Und die ist verbunden immer nach dem Suchen nach neuen Perspektiven, die einen bereichern können, nach neuen Erfahrungen, die wertvoll sein können.
Wenn wir jetzt mal überlegen, wie sollte man dann so eine Haltung kultivieren oder wie könnten wir Übungen in unseren Alltag implementieren, die uns immer wieder den Perspektivwechsel ermöglichen?
Also sobald ich, so mache ich es jedenfalls, oder so habe ich es geübt und auch verinnerlicht, also sobald ich im ersten Impuls ein Ereignis, ein Geschehen oder ein Ding für negativ betrachte, da schaltet sofort bei mir etwas um. Ja, was ist denn da aber vielleicht vorteilhaft dran? Ne? Oder ist das tatsächlich negativ? Oder muss ich da nur noch genauer hingucken, um zu sehen, ob es nicht positiv ist? Mindestens sage ich mir dann meistens, der erste Anblick scheint negativ zu sein, aber wer weiß, was sich daraus entwickelt. Und vielleicht bewahrt mich das auch von etwas oder vielleicht öffnet mir das auch neue Türen, neue Möglichkeiten und neue Chancen. Also das ist ein Automatismus. Den kann man tatsächlich wirklich üben, immer die Dinge zu sehen, ja, was ist was Positives daran? Ich habe mal, glaube ich, in China, die sollen sich immer sagen, also bei allem fragen, was ist das Gute am Schlechten? Also sobald man was Schlechtes sind, sofort fragen, was ist das Gute daran?
Das ist eine Leitfrage. Eine andere könnte doch sein, was ist jetzt der kontraintuitive Weg, den ich, also wenn ich an der Kreuzung stehe und instinktiv immer nach rechts gehe, weil ich bisher damit eine gute Erfahrung gemacht habe, sollte ich mir da überlegen, und jetzt gehe ich aber bewusst mal den linken Weg, oder?
Also das mache ich auch tatsächlich häufig, dass ich ja ganz bewusst vom Gewohnten abweiche und einfach mal das ausprobiere oder gegen meinen inneren Impuls sage, ja, eigentlich habe ich jetzt dazu keine Lust, jetzt machst du das jetzt gerade mal. Ne? Und eigentlich denke ich, die Fahrt oder dahin oder dieser Besuch oder dieser Gang, der sei eigentlich, in der Regel bringt der mir nichts. Aber ich überprüfe das jetzt mal und ich mache das jetzt mal, ich investiere da rein. Also sich ausprobieren finde ich sehr wichtig. Am besten aber von einem stabilen Standpunkt aus, von einem gesunden Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen aus. Aber Leben ist Lebendigkeit, ist immer Bewegung, ist immer Veränderung, ist immer Entwicklung, sollte immer wachsen sein. Und das geschieht nicht von selbst, sondern ich muss mich aufraffen, die Dinge auch auszuprobieren und Fragen zu stellen, neugierig zu sein, offen zu sein für das, was da geschieht.
Ohne dabei erratisch zu werden, ne? Weil das ist natürlich auch eine gewisse Gefahr, dass ich so ständig von links nach rechts zuckel und das große Ganze aus dem Blick verliere. Das ist das eine. Und das andere ist so auf Krampf eben alles anders machen. Auch da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man nur weil jetzt alle gerade diesen Film schauen, man verpasst möglicherweise einen guten Film, wenn man deswegen nicht ins Kino geht, weil schon zu viele darüber gesprochen haben.
Nein, es ist toll, wenn man seine Orientierung gefunden hat, seinen Plan im Leben, wenn man jede Stunde als so, wie man sie jetzt schon seit Jahren vielleicht macht, als sinnvoll erlebt und sich mit sich identifizieren kann. Das sollte das erste Ziel sein. Aber Leben ist Entwicklung. Es gibt eben einen Bereich, wo ich... vielleicht gibt es, kann man das gut sagen, es gibt ein Standbein, das habe ich gerade beschrieben, aber es gibt auch ein Spielbein und das darf ich nicht vernachlässigen. Das heißt, in bestimmten Grenzen muss ich auch immer wieder mal etwas Neues aufschlagen, etwas Neues tun, mich für ein Neues interessieren und versuchen, mich weiterzuentwickeln. Halte ich für ganz wichtig. Aber auch hier, die gute Balance zwischen beiden ist das. Aber eine Stabilität, finde ich, ist erstrebenswert, in sich zu ruhen, sich gefunden zu haben, immer stimmig zu sein mit sich, das ist eigentlich das Ziel. Und das setzt dem Experimentieren natürlich schon gewisse Grenzen. Ich muss nicht jeden Tag experimentieren. Habe ich mich gefunden, dann wiederhole ich den gestrigen Tag. Der war schon schön und der hat mich erfüllt. Und das soll auch so bleiben. Aber immer nie alle Türen zumachen. Immer ein paar offen lassen. Und das probiere ich jetzt mal aus. Oder das schaue ich mir mal an.
Ich glaube ja, dass noch eine andere Möglichkeit gut wäre, wenn man so eine Art informellen Zirkel hätte, wo man weiß, da trifft man jetzt wirklich ganz andere, auch unvoreingenommene Geister, also Menschen, mit denen man sich austauschen kann, die aber halt eben nicht den gleichen Hintergrund haben, die, wo eben der Landwirt mit dem Rechtsanwalt, mit dem Zeitungsausträger am Stammtisch sitzt, so meine Idealvorstellung. Und dann halt unvoreingenommen unterschiedliche Perspektiven einbringen.
Also das wird, ich habe jetzt ja schon viele Seminare und philosophische Urlaube abgehalten und viele Menschen da kennengelernt. Aber am Ende machen wir immer eine Runde, in der wir uns austauschen, was hat uns das gebracht oder eine Erkenntnis gewinnen. Aber was immer wieder gesagt wird, ist, dass die Menschen sich freuen, hier auf Gleichgesinnte, aus ganz anderen Bereichen, Lebensbereichen zu kommen und von denen mal eine Meinung zu einem Problem, das alle betrifft, zu hören. Das wird fast durchweg, also mindestens von 50, 60, 70% der Teilnehmer wird am Ende immer wieder hervorlobend.
Wobei ich ja da kritisch anmerken würde, aber Gleichgesinnte sind es ja nicht unbedingt, die ich suchen müsste in dem Kontext, sondern eigentlich bewusst mal jemand, der vielleicht auch überhaupt nichts mit Philosophie oder mit Politik oder was gerade mein Thema ist, am Hut hat, sondern der so aus einer ganz anderen Welt kommt. So diese Grüße aus der ganz anderen Welt, die finde ich besonders interessant eigentlich.
So wollte ich auch nicht verstanden wissen. Gleichgesinnt heißt nur, dass sie für philosophische Fragen, für das Hinterfragen ein Interesse haben. Das ist das, so, das haben sie viele erwähnen, dass sie das in ihrem Bekanntenkreis gar nicht haben. Das ist das eine. Aber dann kommen sie natürlich alle aus einem ganz anderen Beruf und das wird genauso direkt danach gesagt, dass man so vielfältige, ganz unterschiedliche Menschen, also nicht nur beruflich unterschiedliche Menschen, Einstellung, sondern auch so vom Charakter her. Das kriegt man ja dann mit, wenn man so 2-3 Tage oder vielleicht sogar eine ganze Woche zusammen ist. Und dass das bereichernd ist, man kommt in Nähe und was diese Erfahrung, die man da macht, ist, dass man eben auch ganz anders leben kann, auch ganz anders auf die Welt gucken kann. Da unterscheiden sie sich natürlich und dieser Unterschied wird genauso lobend hervorgehoben, wie das grundsätzliche Interesse daran und das bei allen gegeben ist, sich über sein Leben Gedanken zu machen.
Ja. Losgelöst von der Philosophie würde ich halt eben auch noch dafür plädieren, dass man, und ich glaube, also da würde ich an mir noch arbeiten wollen, dass man halt so Plattformen sucht wie, weiß ich, die Freiwillige Feuerwehr oder so, ne? Wo man hingeht, wo halt Leute völlig unterschiedlich zusammengewürfelt sind und man darüber einfach nochmal eine andere Perspektive bekommt und nicht eben der Agenturstammtisch oder also Menschen, die, wo man eh weiß, dass es, die sind cool, aber eben so ähnlich wie du selber. Und ich glaube, da bewusst nach neuer Inspiration ganz woanders zu suchen, das stelle ich mir sehr bereichernd vor.
Ich gebe dir ganz recht, also man sollte nicht immer im eigenen Saft schmoren, sondern manchmal sich auch gerade in der Nachbarschaft oder in dem Dorf oder in dem Ort oder in der Stadt, in der man ist, auch mal andere Menschengruppen aufsuchen oder sich mal in einem ganz anderen Gebiet zu engagieren, als man es gewohnt ist und sich mit den Menschen dann zu unterhalten. Also ich genieße das auch, wenn ich mich mal mit jemandem unterhalte, der noch nie was von Philosophie gehört habe. Und vielleicht findet das dann auch schnell Grenzen, aber immerhin mal so Aspekte zu bekommen, wie das ganz andere sehen, ist auch bereichernd.
Oder auch da kann man ja sagen, vielleicht im Idealfall unterhaltet ihr euch gar nicht über Philosophie, sondern...
Wir unterhalten uns über anderes natürlich nicht über Philosophie, aber dann so sich so rausführen lassen aus der Welt, aus der man schaut von morgens bis abends. Man hat ja seine Sicht und seine bestimmten Anschauungen und häufig schmort man dann da in diesem Saft von morgens bis abends und da ist es mal ganz gut, die Grüße aus einer anderen Welt zu vernehmen.
Ja, absolut. Abschlussfrage, ich glaube, der Perspektivwechsel ist ja, da kommt wieder die Philosophie der Psychologie ganz nahe. Die Psychologie hat da auch, glaube ich, den Perspektivwechsel als einen wichtigen Weg, um nach neuen Lösungen für Probleme, die man und Themen, die man bearbeitet, zu finden. Hast du bei so jemandem wie Frankl oder so was in der Richtung gefunden?
Nein, also wenn wir beim Perspektivwechsel sind, also da gibt es ja die positive Psychologie, die ja gesagt, man muss versuchen, immer positive Gedanken zu entwickeln zu den Dingen und nicht immer die negative. Und das erinnert mich immer an ein Zitat, das ich aus den Alten kenne, und zwar von Thales, glaube ich, einem Kyniker, also griechischer Philosoph, sehr, sehr früher Philosoph, und der spricht mal davon in der Übersetzung, du musst dem, was negativ zu sein scheint, eine positive Denkweise entgegenstellen und es dadurch ausgleichen. Er gibt ein Beispiel, ein sehr radikales Beispiel, aber was öfters kommt, mein Freund ist nicht mehr, ist gestorben. Ja, aber es hat ihn doch gegeben. Also zu gucken, was man, er war doch lange da. Und aber das hier da in dieser Übersetzung von positiver Denkweise entgegenstellt, die Rede ist, das zeigt, dass die positive Philosophie antike Ursprünge sogar hat. Ich glaube, das weiß sie gar nicht. Aber da sieht man die Nähe von Psychologie und dem Denken. Und dieses positive Denkweise entgegensetzen finden wir an vielen Stellen in den antiken Weisheitslehren, nicht immer so als positive Denkweise entgegenstellen genannt. Hier an der Stelle ist das so, sondern eben der Weise versteht, Unglück in Glück zu verwandeln. Oder es liegt an unseren Vorstellungen, welche Gefühle wir entwickeln.
Ohne aber diese negativen Themen komplett zu verdrängen oder da so die Vogel-Strauß-Methode anzuwenden, dass man halt negative Themen, die bearbeitet werden müssen, ich glaube, die sollte man sich nicht schön...
Ja, so verstehe ich das auch nicht. Ja. Das sagten manche auch. Sie wollen keine Philosophie der Leidlosigkeit, also der Leidlosigkeit oder Gefühlslosigkeit. Also Apathie ist nicht Ataraxie. Also das heißt, Apathie im Griechischen ist, also Ataraxie, die Seelenruhe, heißt nicht, dass man völlig ohne Gefühle ist, Apathie im modernen Sinne, sondern auch der Weise ist nicht aus Holz und Stein und soll auch Gefühle haben, aber mit denen so umgehen, dass man damit gut leben kann oder dass man eine Trauerphase auch wirklich durchsteht, durcharbeiten kann, damit man die Kraft hat, auch aus einem betrüblichen Ereignis oder so einer Trauer wieder herauszukommen. Darum geht es.
Okay, Albert, tausend Dank für deinen Input. Oder willst du noch ein Zitat loswerden?
Der ein schönes, ja, habe ich doch gefunden.
Habe ich deinen Blick richtig interpretiert? Also, bitte. Also
der Sri Sri Ravi Shankar, das ist ein Jahr jünger als ich, ist ein lebender Yogi und so, hat eine weltweite Schule, ist auch Berater von der UNO und so. Also,
du siehst allerdings jünger aus als Sri Sri Ravi Shankar.
Der sagte einmal, Ereignisse kommen und gehen, sie vergehen wie Blumen. Aber jedes Ereignis und jeder Mensch enthält auch ein bisschen Honig. Nimm dir einfach wie eine Biene aus jedem Ereignis und aus jedem Moment den Honig und ziehe weiter. Sei fleißig wie eine Biene. Das finde ich eigentlich so schön. In allem ist etwas Positives. Das sollte man sich einprägen und das sollte man dann im Leben auch immer wieder suchen.
So ist es. Und jetzt ist endgültig Schluss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss, Jan.
Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com